So, wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Römer 10, Vers 13. Und wir haben beim letzten Mal schon einen der Namen gesehen, also eine Namenskombination, wenn man so will, wie Gott aus Situationen rettet. Nämlich, das war 1. Mose 22, der Herr sieht oder der Herr versorgt. Heute, der Herr mein Feldzeichen oder mein Heerbann. Die Geschichte ist in 2. Mose 17. Die Israeliten haben mit Mose schon einiges erlebt. Sie sind in Ägypten gewesen, mehrere Jahrhunderte. Also es gibt Leute, die sagen 400 Jahre, es gibt Leute, die sagen, nur über 200 Jahre waren sie dort. Hängt mit verschiedenen Rechnungen zusammen, lässt sich ein andermal machen. Dann hat es circa ein Jahr gedauert, als Mose da war. Mit all den Plagen und so weiter, bis der Pharao Israel endlich hat ziehen lassen. Sind sie losgezogen, der Pharao ist ihnen nach, sie sind durchs Rote Meer, das Heer des Pharao ist dort ertränkt worden. Und jetzt sind sie in der Wüste und Gott versorgt sie. In der Zwischenzeit kommt übrigens noch ein Name Gottes dran, den ich aber dann halt ja eben etwas später mache, nämlich ich bin der Herr, dein Arzt. Aber habe ich mir gesagt, das Thema möchte ich selber noch ein bisschen mehr für mich bearbeiten, um dann noch etwas mehr zu erzählen. Und nun sind die Israeliten mitten in der Wüste. Und es geht los ab Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Amalek ist ein Nachkomme Esaus. Und die Amalekiter lebten dort in der südlichen Region und sind tatsächlich durchweg schlimme Feinde Israels gewesen. Und was machen sie jetzt? Sie greifen Israel an. Und wir kriegen das aus anderen Geschichten mit, wo Mose das wiederholt, dass Amalek nicht einfach bloß angegriffen hat, sondern die Schwächsten angegriffen hat. Und das macht unser Widersacher genauso. Er greift die Schwächsten an. Und zwar jeden dort, wo er am schwächsten ist. Das ist schon mal bei uns im Hinterkopf. Da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer. Zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Und der Herr redete zu Mose: Schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. Denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr mein Feldzeichen. Und er sprach: Die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind. Und hier in Vers 15 haben wir eben dieses: Der Herr mein Feldzeichen auf Hebräisch. Und jetzt spreche ich Gottes Namen dann eben mal wieder aus: Yahweh Nissi. Und dieses Wort Nissa, das ist das Feldzeichen. Eigentlich Nissi, wenn man es ganz genau ausspricht. Auf alle Fälle, Gott ist ein kriegerischer Gott. Und er kämpft tatsächlich auch gegen unsere Feinde, was für uns in der heutigen Zeit manchmal etwas befremdlich wirkt, denn wir haben den Frieden ja doch irgendwie gern. Aber was wir nicht unbedingt immer mitbekommen, wir sind permanent im Krieg. Der Christ lebt sein gesamtes Leben in dieser Welt im Krieg. Denn sobald wir das Reich des Satans verlassen haben, sind wir seine Feinde. Also wir sind eigentlich schon vorher seine Feinde. Wir sind eigentlich seine Vasallen, die er aber hasst und denen er nichts Gutes will. Aber sobald wir befreit sind, sind wir ja auch noch auf Gottes Seite und damit definitiv seine Feinde. Und was versucht unser Feind? Er versucht uns zu zerstören. Eben zum Beispiel hier, dass er wie Amalek Israel angreift. Und zwar dort, wo sie am schwächsten sind. Und jetzt kann man natürlich verschiedene Sachen machen. Man kann versuchen, ihm zuzureden. Aber der lässt nicht mit sich reden. Der Teufel weiß, dass er verloren hat und deswegen versucht er, möglichst viel mit sich rumzukriegen. Der hilft Reden um des Redens willen nicht. Da muss man sich auf etwas anderes berufen, nämlich auf Gott selber. Und diese Geschichte hier ist die erste Geschichte, die für die Bibel aufgeschrieben wurde. Zumindest die erste, bei der wir es sehen. Mose bekommt gesagt, schreib diese Worte auf und präg sie Josua ein. Warum? Weil Josua ja später derjenige ist, der die Kämpfe führen soll, um Israel ins Land zu führen. Das weiß Mose zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber Gott weiß es schon. Schärf es Josua ein für seine Kämpfe, die er zu kämpfen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, das Buch Josua, das handelt ja von der Einnahme des verheißenen Landes. Und das verheißene Land ist nicht einfach der Himmel. Also das ist ja so ein bisschen, okay, das verheißene Land, wir kommen einmal dorthin, gibt es auch Lieder dazu. Das stimmt im Endeffekt schon, aber wir brauchen im Himmel keine Kriege führen. Das verheißene Land steht viel mehr für das geisterfüllte Leben. Das Leben, in dem Gottes Geist regiert, indem wir mitbekommen, wie tatsächlich der Heilige Geist unser Leben verändern kann. Naja, und wenn der Heilige Geist eben in uns ist, haben wir den Teufel gegen uns. Und da gilt es, Kämpfe zu führen. Das Praktische ist, Gott ist stärker. Das muss man sich immer wieder mal sagen. Es ist kein Zweikampf von Gott gegen den Teufel. In dem Sinne, dass es ein Zweikampf ist zweier gleich starker Mächte und man muss sagen, oh, wer wird wohl gewinnen? Oh, jetzt sieht's schlecht aus. Der einzige Punkt, an dem wir das denken konnten, war Karfreitag. Aber an Ostern hat sich gezeigt, nö. Unser Gott ist stärker. Das richtige Äquivalent zum Teufel ist eher der Erzengel Michael oder der Erzengel Gabriel. Die stehen sich gegenüber. In Offenbarung 12 wird ganz klar, Michael und seine Engel kämpfen gegen den Teufel und seine Engel. Das heißt also, Gott steht auf einer ganz anderen Ebene, der ist viel größer und er kann auch viel eher siegen. Das Problem ist nur, wir siegen halt nicht, wenn wir nicht auf seiner Seite stehen. Und darum soll Mose diese Geschichte Josua so einschärfen. Josua ist es, der unten kämpft. Hat das Schwert in der Hand, kämpft gegen die Amalekiter, die Israeliten sind auch dort. Aber Josua selber muss bemerken, wenn Mose nicht oben auf dem Berg ist und seine Arme hebt zum Gebet, dann funktioniert das nicht. Ist dann auch interessant, weil also die Arme heben, das klingt für uns dann so charismatisch und so weiter. Und selbst gestandene Gewichtheber, wenn sie dann plötzlich das machen sollten im Gottesdienst, müssen feststellen, wie schwer die Arme sind, solange man es nicht geübt hat. Die Arme erheben ist ja eine alte Geste des Gebetes. Warum? Stellt euch zum Beispiel mal ein kleines Kind vor. Das steht da, Mama. Hat dann auch am besten große Hundeaugen und das Mutterherz wird erwärmt und dann, ja, ich nehme dich schon hoch. Wird natürlich schwierig, wenn da noch ein anderes Kind selber auf dem Arm ist und das andere, genau, aber. Das andere ist, ich zeige meine leeren Hände und sage ihm, ich kann ja gar nichts bringen. Das finde ich so schön in diesem alten Lied, Stern, auf den ich schaue. Da heißt es dann ja in einer Strophe, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Und so steht Mose als Repräsentant des Volkes vor Gott und betet dort oben. Und solange Mose die Arme erhoben hat, sozusagen aktiv betet, solange kann Josua unten gewinnen. Solange wie Mose als Fürsprecher im Zwiegespräch mit Gott ist, funktioniert es beim Volk auch. Und wenn Mose es nicht mehr kann, dann kann das Volk auch nicht mehr weiterkämpfen. Und deswegen ist es super, dass Aaron und Hur da sind, die dann den Stein hinpacken. Mose setzt sich drauf und sie halten seine Arme hoch. Dass Gott so viel an Äußerlichkeiten liegt, wundert uns auch manchmal. Aber hier ist es ganz wichtig. Und für Josua, auch nochmal ganz interessant, der ist dort unten im Tal und sieht oben auf dem Berg drei Männer. Der eine hat die Arme erhoben an seinem Holz und die anderen beide stehen neben ihm. Das Schöne ist zu wissen, wir kämpfen unsere Schlachten nicht allein. Natürlich, wir stehen im Gebet ein für das, was uns Gott aufs Herz gelegt hat. Dann haben wir noch mehr Leute, die um uns herum sind, die auch im Gebet sind. Jesus sagt ja selber, wo zwei oder drei unter euch eins werden auf Erden, um was sie bitten wollen, das soll ihnen nicht verwehrt werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und damit spricht Jesus gleich das Nächste an, wenn er schon dabei ist, dann betet er natürlich mit. Und Paulus schreibt das in Römer 8, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt und uns dort vertritt im Gebet. Und wenn der Sohn Gottes für uns betet, ist das wesentlich effektiver als bei Mose. Mose, schwacher Mensch, dem werden die Arme irgendwann schwer. Mose war über 80 zu dem Zeitpunkt. Und uns jungen Spunden werden die Arme schon schwer. Wenn ein über 80-Jährige das machen muss, ist es noch leichter, dass ihm die Arme schwer werden. Aber Jesus ist der Auferstandene. Der hat seinen verherrlichten Körper. Der wird nicht schwach. Der schläft auch nicht mehr. Und er vertritt uns vor Gott und kämpft so auch für uns im Gebet. Und deswegen nennt Mose diesen Altar: Der Herr ist mein Feldzeichen. Denn was, das ist für uns heutzutage gar nicht mehr so klar. So ein Feldzeichen, was macht man damit? Das trägt man vor dem Heer her und sagt, unter diesem Zeichen kämpfen wir. Und unter diesem Zeichen werden wir auch siegen. Also egal welches Heer es war, die haben immer gesagt, das ist unser Feldzeichen. Bei den anderen Völkern immer noch deren eigenen Götter drauf. Und dann haben sie gesagt, und weil diese Gottheit mit uns ist, werden wir siegen. Und wie viel mehr gilt das, wenn wir das Kreuz vor uns halten? Wenn wir uns sagen, darin siegen wir. Der Ort, an dem der Teufel dachte, dass er gewonnen hätte. Auch ein sehr schönes altes Kirchenlied, auf mein Herz mit Freuden. Da heißt es in der zweiten Strophe über Jesus, er war ins Grab versenket. Der Feind trieb groß Geschrei, wie er es vermeint und denket, ist Christus wieder frei. Und ruft Victoria, schwingt fröhlich fern und nah sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Ruhm behält. Also da, wo der Teufel denkt, er hätte Jesus geschlagen, hat Jesus den größten Sieg errungen und zeigt das noch mit seiner Auferstehung obendrein. Und darum ist es so toll, das Passafest beschreibt das alles. Also damit erinnern sich die Israeliten nicht nur daran, dass sie aus Ägypten befreit wurden, sondern auch, dass sie in der Wüste versorgt wurden. Und es gibt ein Lied, das heißt Dayenu. Dayenu heißt so viel wie es wäre genug. Und dann zählen sie eine Strophe auf. Wenn uns Gott aus Ägypten befreit hätte, dann wäre es genug. Und der Refrain ist dann ganz oft, es ist genug, es ist genug, es ist genug, es ist genug. Und dann kommt die nächste Strophe. Ja, und wenn er uns nur bis zum Roten Meer gebracht hätte, dann wäre es ja auch genug. Wenn er uns nur durchs Rote Meer hindurchgebracht hätte, dann wäre es ja auch genug. Und zählen immer weiter auf, wie Gott sie versorgt hätte und sagen, eigentlich wäre das schon genug, aber Gott gibt immer noch mehr. Und Gott möchte uns so viel mehr geben. Das Problem ist nur, da sitzt der Teufel noch drauf. All diese Segnungen, die Gott uns geben möchte, die sind umkämpft. Warum? Weil natürlich unser Widersacher nicht möchte, dass wir gesegnet werden. Der möchte am besten, dass wir feststellen, wie miserabel und dreckig das Leben als Christ doch ist. Und klar, wir müssen Verfolgung erleiden und alles Mögliche, das sagt Jesus selber. Aber andererseits haben wir so großartige Segnungen, großartige Verheißungen, die Gott uns in diesem Buch gegeben hat. Die brauchen wir im Glauben nur ergreifen, aber das Ergreifen ist halt damit Kämpfen verbunden, weil der Teufel sie nicht hergeben will. Weil der Teufel irgendwie selber davor steht oder seine Engel davor stehen hat und wir müssen dagegen ankämpfen. Aber wir brauchen nicht denken, dass wir auf verlorenen Posten kämpfen, sondern wir haben Gott als unser Feldzeichen vor uns. Und wir dürfen uns in jedem Kampf darauf berufen, mein Gott hat schon gewonnen. Paulus hat einen wunderbaren Vers in 1. Korinther 15. Das ist ja das große Kapitel über die Auferstehung. Und ganz am Ende schreibt er: Dank aber sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Den Vers mag ich sehr, deswegen, weil er mir immer wieder klar macht, ich habe ja schon gewonnen. Und das muss ich mir immer wieder klar machen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch müsst, aber ich muss es mir immer wieder klar machen. Ich habe ja schon gewonnen. Ganz gleich, was mir der Feind entgegenhält. Ich habe gewonnen und ich stehe auf der Seite des Siegers, der da stärker ist. Und in all den Sachen, die vor mir sind, habe ich auch schon gewonnen. Was meint ihr, wie genial es gewesen wäre, wenn Israel vor dem Roten Meer nicht gejammert hätte, sondern wenn sie getanzt hätten? Also ich meine, Gott hat sie trotzdem gerettet und durchgeführt, aber stellt euch das mal vor, was das für eine Geschichte gewesen wäre. Wäre für uns vielleicht etwas entmutigender gewesen, weil wir sagen, ja, das mache ich nicht. Aber es wäre genial. Also ihr merkt ja schon, ich springe sehr gerne bei Bibelgeschichten. Eine weitere Bibelgeschichte, 2. Chronik 20. Der König Josaphat zieht in den Krieg und stellt fest, es ist eine Riesenübermacht. Und dann, was machen sie? Sie beten, weil sie sich sagen, anderes können wir nicht. Und sagen, wir können nicht nach rechts oder nach links, aber wir blicken auf dich, unser Herr. Und dann schickt Gott einen Propheten, beziehungsweise der steht schon da und es heißt, der Geist des Herrn kam auf ihn. Und der sagt nur, tretet herzu und seht die Hilfe des Herrn, der für euch ist. Und was macht Josaphat da drauf? Er ordnet seine Schlachtreihen neu und stellt, wenn man so will, die Lobpreisband in die erste Reihe. Und was machen die? Die lobpreisen Gott dort vorne und die Feinde sind total perplex. Und Gott bewirkt es, dass die sich gegenseitig niedermetzeln. Und als das Königreich Juda, das Heer des Reiches Juda dann auf den Plan tritt endlich, ist die einzige Aufgabe, die sie machen müssen, die Beute einzusammeln. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Dadurch, dass Jesus gestorben ist und auferstanden, haben wir den Sieg. Und das dürfen wir vor uns halten. Wir dürfen es sozusagen sagen wie Konstantin, also Kaiser Konstantin. Der Legende nach hat er geträumt, hat ein großes Kreuz gesehen und dann wurde ihm gesagt, in hoc vinces, also in diesem Zeichen, wirst du siegen. Also wie gesagt, eine Legende, ich kann es nicht überprüfen, ich war auch nicht in dem Traum drin, aber das dürfen wir machen. Wir dürfen das Kreuz nehmen und dem Teufel vorhalten und ihm zeigen, guck mal, da hast du schon verloren. Und jetzt mach den Weg frei, du. Und dann dürft ihr irgendein Schimpfwort loswerden. Nach dem Vers, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, schreibt Paulus, darum, meine lieben Brüder. Wenn ein Wort, also Faustregel bei der Bibel, wenn das Wort darum in der Bibel steht, kurz innehalten und sehen, wieso es darum steht. Also darum, weil Gott uns den Sieg gibt durch Jesus Christus. Seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Da, wo wir auf Gottes Wort hin losziehen, kriegen wir zwar Kämpfe mit, da kriegen wir Widerstand, da kriegen wir vielleicht sogar Verfolgung ab. Aber wo wir sagen, nein, das steht mir in Gottes Namen zu, ganz wörtlich, das steht mir zu, weil Gott es versprochen hat und in Jesus auf alle Gottes Verheißungen das Ja ist, da können wir losziehen und sagen, ich halte das Kreuz vor mich. Das Kreuz, weil Jesus gestorben ist und auferstanden. Weil Jesus sogar den Tod besiegt hat, kann ich losziehen und kann diese Schlacht kämpfen. Ein wunderbares Beispiel noch. Na gut, vielleicht fällt mir gleich noch eins mehr ein, aber das möchte ich auf alle Fälle nochmal bringen. David gegen Goliath. Da kommen wir ja oft, oder hören wir es oft, gerade in evangelikalen Kreisen, dass dann gesagt wird, und auch wenn du einen Goliath hast, dann kannst du wie David hintreten. Ja, schon, aber in erster Linie ist in dieser Geschichte Goliath ein Bild für den Teufel und David ist ein Bild für Jesus. Und wer sind wir? Wir sind die Israeliten, die keinen Schritt machen können. Die sich zurückziehen und jedes Mal, wenn Goliath auftritt, verkriechen wir uns in unsere Zelte. Und David tritt auf, der unscheinbare Held, rennt dem Riesen noch entgegen, nachdem er ihn beleidigt hat und gesagt hat, die Schlacht ist nicht mein, sondern des Herrn. Während er Goliath entgegenrennt und Goliath ihm entgegenrennt, greift David in seine Tasche, holt einen Stein raus, nimmt seine Schleuder, schleudert den Stein, trifft Goliath am Kopf. Und ich stelle mir die Szene so wunderbar vor, Goliath fällt um und ihr kennt das ja manchmal dann so, dann kriecht dieses Riesenkoloss-Ding noch auf dem Boden und landet ganz kurz vor David, der ja auch noch ein bisschen läuft. Was macht David? Er läuft zu Goliaths Schwert und haut ihm den Kopf ab. Und dann heißt es, als nun die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Und Israel ist auf einmal wie ausgewechselt. Auf einmal wissen sie, jetzt haben wir den Kampf gewonnen. Der Deal war, Goliath hat gesagt, wenn ich euren Mann besiege, seid ihr unsere Knechte. Aber wenn euer Mann mich besiegt, dann wollen wir eure Diener sein. Ja, die Philister haben sich nicht ganz dran gehalten, weil der Teufel ein Lügner ist von Anfang an. Aber Goliath ist besiegt und die Philister fliehen und die Israeliten ziehen hinterher und erobern nicht nur das zurück, was die Philister ihnen geklaut haben, sondern sie kriegen sogar noch mehr. Weil Gott gesagt hat, ich will euch das zurückerstatten. Also das sagt er an einer anderen Stelle, das sagt er, Joel, dein Vers, du hast ihn mal gekriegt. Ich will euch das zurückerstatten. Und nicht nur das, sondern noch mehr. Also in Jesus kriegen wir das, was der Teufel uns geklaut hat. Das hat er uns sowieso jetzt schon gegeben, dadurch, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann sagt er, jetzt zieht los. Stellt euch auf meinen Sieg und zieht los. Und in den Kämpfen, in denen wir sind, können wir das dann eben machen, was Paulus in Römer 10, Vers 13 nochmal sagt. Da zitiert er auch aus Joel. Wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden. Anrufen, habe ich ja auch gesagt beim ersten Abend, anrufen heißt nicht nur, dass ich seinen Namen ausrufe, sondern dass ich mich auf seinen Namen berufe. Und dann sage ich zu ihm, du bist der Herr, mein Feldzeichen. Du ziehst vor mir her. Und wenn ich jetzt in diesem Kampf versage, obwohl ich mich auf dich berufe, auf dein Wort berufe, obwohl ich mich an alles halte, dann stehst du blöd da. Das ist eigentlich auch das Tolle dabei. Wir können im geistlichen Kampf losziehen und sagen, ich habe nur einen Kampf zu verlieren, Gott hat seine Ehre zu verlieren. Der steht ja mit seinem Namen dafür ein. Wir ziehen hinterher, hinter seinem Banner, Naja, also ein bisschen müssen wir uns den Sieg selber manchmal auch verbauen, durch unsere Sünde und so weiter. Also ganz können wir Gott da nicht die Schuld geben. Aber selbst das wirkt zum Glück zum Guten. Und da möchte ich mich vor allem ermutigen. Euch vielleicht auch, aber mich. Man predigt immer das am besten, was man selber lernen muss. Zieh mutig voran, weil du weißt, dass du schon gewonnen hast. Egal, was für Schlachten es sind, die dir in den Weg gestellt werden. Du hast schon gewonnen. So wie David Goliath besiegt hat und dann alle Israeliten losgezogen sind, kannst du jetzt durch den Sieg Jesu auch losziehen. Und du kannst die Schlachten schlagen in der geistlichen Welt durch das Gebet, durch das Schwert des Geistes, also das Wort Gottes. Und du kannst Territorien einnehmen, die der Teufel zum Teil geklaut hat und zum Teil, die er gewissermaßen schon immer besessen hat. Du brauchst nicht in den kleinen Räumlichkeiten sitzen, die du jetzt hast. Zumindest geistlich. Sondern du kannst in größere Räume gehen. Du kannst mehr wieder erobern. Du kannst zurückerobern, was der Teufel geklaut hat. Und du kannst noch in sein Gebiet eindringen. Letzte Bibelstelle dazu. Jesus ist mit seinen Jüngern ganz oben im Norden des Landes. Beim Tempel des Gottes Pan. Und dieser Tempel hatte große Pforten und die nannte man in Israel die Pforten der Hölle. Und dort steht er und sagt seinen, also wahrscheinlich haben sie sich das erst nochmal angeguckt und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer sagen die Menschen, dass der Menschensohn sei? Und die Jünger, ja, manche sagen, du bist Elia, andere, du bist Johannes, wieder andere sagen, du bist ein anderer der Propheten. Nee, Jeremia haben sie auch noch gesagt, genau, der auf alle Fälle mit Namen. Und dann erzählen sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auf und irgendwann hakt Jesus ein. Und wer sagt ihr, dass ich sei? Und Petrus antwortet, du bist der Christus, der Messias, der Gesalbte, also der verheißene Erlöser, der Sohn Gottes. Und Jesus guckt ihn an und nimmt ihm ein bisschen den Wind aus den Segeln, weil Petrus ist wahrscheinlich, oh, ich habe das Tolle gesagt. Und Jesus sagt zu ihm, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Aber ich sag dir auch, du bist Petrus, der Mann des Felsens. Und auf diesen Felsen, auf dieses Bekenntnis, dass Jesus der Messias ist, will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ist irgendjemand von euch von den Türen hier angegriffen worden, als er reingegangen ist? Genau. Gut, ich kann ein Beispiel geben. Tatsächlich, meine Oma ist von einer kaputten Tür in einem Baumarkt umgeworfen worden. Aber genau, das ist jetzt ein anderes Beispiel. Aber normalerweise eine Tür, wenn sie keine automatische Tür ist und automatisch zu- und aufgehen kann, greift keine Menschen an. Türen sind statisch, die stehen da. Was sagt Jesus, wenn er sagt, die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwinden? Die Pforten der Hölle haben keine Chance. Jesus sagt das bei diesem heidnischen Tempel und sagt, diese Gottheit, die da verehrt wird, die hat keine Chance gegen mich. Weil Jesus der allmächtige Gott ist, der den Tod besiegt, der in den Tod gegangen ist und wieder rausgekommen ist. Gegen den hat kein Gott eine Chance. Kein anderer Gott, kein anderer Götze hat gegen den lebendigen Gott eine Chance. Und wir können die Pforten der Hölle bestürmen und sie werden uns nicht standhalten. Und was macht man im Krieg? Das ist für uns nicht ganz so bewusst, aber früher im Krieg, wenn man die Pforten einer Stadt oder eines Hauses eingerannt hat, ist man hineingegangen und hat es geplündert. Und das ist unser gutes Recht. Wenn wir die Pforten der Hölle gestürmt haben, dürfen wir dort plündern und dürfen mitnehmen, was wir kriegen können. Sei es Leute, die zu retten sind, sei es Segnungen Gottes. Wir stehen auf dem Sieg Jesu Christi. Der Herr ist mein Feldzeichen. Mose hat diesen Altar bewusst so genannt, weil der Altar spricht von dem Ort, an dem das Gericht passiert. am Ende ein Hinweis auf das Kreuz. Dort am Kreuz ist unser Sieg geschehen. Auf Golgatha und dann im Grab. Auf diesen Namen dürfen wir uns berufen. Und dadurch werden wir frei aus den Situationen. Wir müssen manchmal selber kämpfen. Manchmal wirkt es auch noch so, als würden wir ganz alleine kämpfen. Aber wir wissen, unser Gott wird für uns streiten. Und an anderen Punkten stellen wir fest, Gott macht es ganz allein. Wir brauchen ihn nur loben dafür. Welche Situation was ist, das müssen wir halt selber rausfinden. Da müssen wir um Weisheit bitten und alles Mögliche. Aber wir dürfen wissen, er hat den Kampf eigentlich schon gewonnen und er kämpft noch weiter für uns. Lassen wir uns nicht entmutigen. Auch und also für unser persönliches Leben und auch und gerade für unsere Gemeinde. Jesus, danke, dass du den Sieg davongetragen hast. Danke, dass wir uns darauf berufen können. Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dass wir darum losziehen dürfen, unerschütterlich, weil wir wissen, dass unser Werk nicht vergeblich ist in dir. Stärke uns da im persönlichen Leben, bei den Dingen, die du uns aufs Herz legst. Und stärke uns auch als Gemeinde, dass wir das wieder zurückholen, was der Feind sich gestohlen hat. Und dass wir das wieder ins Leben zurückholen, was der Feind umgebracht hat, durch deinen Geist. Danke, dass wir das erleben dürfen, dass wir uns berufen dürfen auf die Macht deines Namens. Und dass du uns dadurch herausholst, weil wir hinter dir herziehen. Und weil wir uns darauf berufen können, dass dein Sieg in alle Ewigkeit gilt. Selbst der Tod hat keine Macht. Dazu stärkst du uns, denn wir bitten es in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.